einfach euch nochmal aufmerksam machen. Am 19. März haben wir Kindersegnung. Steht ja schon im Blatt, aber manchmal übersieht man was. Dann aufmerksam machen auf unser Israel-Seminar. Wir haben eine Einladung für nächste Woche, auch Aushang mit Horst Krüger. 25. und 26. Das Seminar ist Samstag und endet am Sonntag im Gottesdienst. Dann ein Termin, das hier nicht drin ist, das ist Mittwoch, der 15. Das ist Bibelstunde, Abend. Wir haben an den Abend, das ist Mittwoch in eine Woche, fällt die Bibelstunde aus und Markus berichtet über seine letzte Indienreise. Und bei Fürbitte haben wir bitte betet für Alex und Julia. Wir hatten nicht mehr hineingeschrieben, weil es am Donnerstag noch nicht mehr Informationen gab zu dem Zeitpunkt. Alex wurde erst am Freitag operiert. Bitte betet dafür, Alex und Julia. Ja. Oder vielleicht machen wir das jetzt zusammen. Oder habt ihr schon für Alex gebetet? Haben wir schon. Dann ist gut. Ich kann nicht besser beten als Sigi. Nicht einmal so gut vielleicht. Wir sind in 3. Buch Mose, Kapitel 16. Wer eine Bibel braucht, der meldet sich. Da liegen Bibeln. Die Diakone geben euch gern eine Bibel. Wir hatten letzte Woche in Kapitel 16 gesehen, dass zu diesem Fest einmal im Jahr, wo zwei Böcke geopfert wurden für, oder das heißt, nicht nur zwei Böcke. Zwei Böcke waren nur zwei von 15 Tieren. Manche Ausleger meinen, es seien 36 gewesen, aber es wurden an diesem Tag, einmal im Jahr, wo der hohe Priester ins Allerheiligste hineinging, sehr viele Tiere geopfert. Zwei Böcke, aber das eine wurde Gott geopfert und das andere wurde freigelassen. Und lief das Sündenbock, soweit ich weiß, ist das im Deutsch den Begriff, den ihr gebraucht. Scapegoat nennen wir das. Ja. Ein Bock starb und ein Bock wurde freigelassen. Und dieses Fest wurde einmal jährlich gefeiert. Der Priester opferte für sich, für seine Familie, für sein Volk und für das ganze Volk Israel. Die Israeliten feiern das Fest heute noch. Soweit ich weiß, ich hoffe, ich irre mich nicht, es ist Yom Kippur. Und wie wir wissen, in Israel werden dann im Moment keine Tiere geopfert. Und die Frage wäre in dem Fall, wie kann ich dann als Jude vor Gott kommen ohne Opfer? Dann, wir haben letzte Woche gelesen und werden auch diese Woche sehen in den Kapiteln, die wir heute Morgen gemeinsam lesen werden, dass es ohne das Blut des Lammes kein Zungen eines Tieres, eines Lammes, eines Bockes, beziehungsweise im Neuen Testament das Tier des Lammes, Jesus Christus, kein Zugang gibt zu Gott, ausgeschlossen. Wie können dann die Juden heute Gott als Juden begegnen, nicht als Christen? Nicht die messianische Juden, sondern der Jude. Wie begegnet er Gott, wenn es in der Schrift so deutlich ist, dass es nur durch Blut geht? Und das ist Kapitel 17. Wird das ganz deutlich uns gesagt. Die Juden haben eigentlich, soweit ich es weiß oder gehört habe, keine klare Erklärung, wie das nun gehen soll ohne Opfer, da es auch für einen Jude klar ist, dass es nur durch Opfer eines Tieres geht. Sie nennen das oder sehen diesen Tag mehr als ein Tag der Reflexion, des Nachdenkens über alles Falsche im Leben und auch alles Gute im Leben. Das vergangene Jahr, sie schauen zurück und denken über alles, was verkehrt gelaufen ist, und all dem Guten, was sie getan haben. Und das eine wird gegenüber das andere ausgewogen. Wie komme ich denn dabei heraus? Das Denken kennen wir doch auch. Das ist eine ständige Auseinandersetzung, auch für uns als Christen. Es dürfte nicht so sein. Ist es eigentlich fleischliches Gedankengut, aber ist es menschlich? Die Kapitel, die auf uns zukommen heute Morgen, sind schwere Kapitel. Von Blut reden wir nicht gern, Blut sehen wir nicht gern. Wir machen die Augen zu. Ob das Mensch oder Tier ist. Manche kippen um, nur bei einer Spritze. Ich habe mich intensiv beschäftigen müssen in den letzten Wochen, ganz besonders den letzten Tagen, mit diesem Text. Und es geht ja um das Blut. Für uns im Neuen Testament um das Blut des Lammes, um Jesus Christus. Ohne dem wir Gott nicht schauen, nahe kommen können. Es ist völlig unmöglich, ausgeschlossen. Und durch dem, dass ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, sehr viel gelesen habe in der Bibel und Auslegungen, habe ich viel wachgelegen. Unheimlich viel. Gestern Nacht war ein heftiger Traum und etwa 3 Stunden lang und 3 Stunden wach liegen. Das war die Nacht. Und ich denke, da haben die Juden recht, das mit Reflektieren. Aber wo kommt das Reflektieren her? Was bewegt meine Seele, mein Geist zum Nachdenken? Doch die Tatsache, dass Gott seinen Sohn opfern musste, dass Blut fließen müsste, das ist das, was meine Seele und mein Geist bewegt. Das Ganze mit dem Blut macht uns als Christen vor den Heiden oft zu Kannibale. Viele haben gesagt, dass Christentum eine blutige Religion ist. Ich glaube, es war Voltaire, der sagte, schmutzig und blutig. Und ging so weit, dass er eigentlich, soweit ich das weiß, gesagt hat, ach, das Blut Jesu und das Blut eines Schweines, das ist doch gleich. Ich denke, das Ganze ist mit Gewissheit schwer zu verstehen, schwer zu begreifen. Aber ich denke, je mehr wir uns damit beschäftigen. Und aus diesem Grund feiern wir ja unser Yom Kippur, das einzige Feier, das wir haben als Christen. Was ist das? Feiert? Es gibt nur eine Feier, das uns gegeben wurde. Klar können wir feiern. Wir sollen jeden Tag feiern. Kein Problem. Aber es gibt ein Fest, eine Feier, die uns gegeben wurde. Eine Feier, die wir immer feiern sollten und eine Feier, die die Urchristengemeinde feierte, jedes Mal, wo sie zusammenkam. Sag mal. Und wo geht's denn? Worum geht's denn beim Abendmahl? Wir trinken kein Blut, wie manche Menschen es glauben, auch religiöse Christen, die meinen, dass es sich in Blut verwandelt, der Wein. Wir trinken in Remembrance, im Andenken, in Gedenken. Wir denken an das Blut und das sollen wir feiern. Und das hat die Urchristengemeinde gefeiert, jedes Mal, wo sie zusammenkam. Also ist die Sache mit dem Blut sehr wichtig. Es ist zwar nicht sehr angenehm für uns, schon im menschlichen Sinn, von der Natur her, aber es ist wichtig. Es ist Zentrum des Evangeliums, denn ohne Blut können wir Gott nicht begegnen. An welchem Punkt ist der Vorhang zerrissen? Als Jesus sein Blut vergoss. Und es ist durch Jesus Blut, dass wir Zugang haben in Allerheiligsten zu Gott hin. Wir lesen zusammen einige Verse aus Kapitel 17. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und allen Israeliten und sprich zu ihnen, dies ist, was der Herr geboten hat. Wer aus dem Haus Israel ein Stier, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet, in Lager oder draußen vor dem Lager und sie nicht vor der Tür der Stiftshütte bringt, dass sie dem Herrn zum Opfer gebracht werde vor der Wohnung des Herrn, denn soll es als Blutschuld angerechnet werden. Blut hat er vergossen und ein solcher Mensch soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Zuerst würde man fragen, warum? Was hat er denn da falsch gemacht? Es wird im Text erklärt. Darum sollen die Israeliten ihre Schlachttiere, die sie auf freiem Feld schlachten wollen, dem Herrn bringen. Vor die Tür der Stiftshütte, zum Priester und sie dort als Dankopfer des Herrn opfern. Und der Priester soll das Blut an den Altar des Herrn springen vor der Tür der Stiftshütte und das Fett im Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch vor dem Herrn. Und sie sollen ihre Opfer nicht mehr den Feldgeistern opfern, mit denen sie Abgötterei treiben. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein von dem Geschlecht zu Geschlecht. Also, in den ersten Versen geht es hier darum, dass die Heiden um Israel herum Opfer gebracht haben. Die haben auch Tiere geopfert. Sie haben sie auf offenem Feld geopfert. Den Dämonen, andere Götter. Und das sollten die Israeliten nicht tun. Die Israeliten haben geschlachtet zum Essen und das Tier verbluten lassen. Die Kehle durchgeschnitten und aufgehängt, damit das Blut herausläuft auf den Körper. Das ist okay. Hier geht es in diesem Verbot um Menschen, die meinen, sie könnten nicht nur, wie wir letzte Woche gesehen und gesagt haben, nicht nur auf ihre eigene Weise kommen, sondern auch noch opfern, wem sie wollten. Blutopfer andere Götter bringen. Warum? Der Text erklärt uns das. Vers 10. Und wer vom Haus Israel oder vom Fremdlichen unter euch irgendwelches Blut ist, gegen den will ich mein Antlitz kehren und will ihm aus seinem Volk ausrotten. Denn das Leibesleben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist der Entsühnung, oder bei euch, glaubt, es steht auch Söhnung, ne? Weil das Leben in ihm ist. Darum habe ich die Israeliten gesagt, keiner unter euch soll Blut essen, auch kein Fremdling, der unter euch ist. Und wer vom Haus Israel oder von den Fremdlingen unter euch auch auf der Jagd ein Tier oder einen Vogel fängt, die man essen darf, soll ihr Blut auffließen lassen und mit Erde zuscharren. Das ist zum Verzehr, das ist nicht für Opfer. Denn des Leibeslebens ist in seinem Blut und ich habe den Israeliten gesagt, ihr sollt keines Leibesblut essen, denn das Leibesleben ist in seinem Blut. Wer es isst, der wird ausgerottet werden. Hier geht es um beim Opfer, um einen Umgang mit dem Tier und das Blut. Das ist richtig? Dem Blut. Dass bei den Israeliten Gottesfurcht erzeugt. Das Leben ist im Blut und das Leben kommt vor Gott und gehört Gott. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und wir müssen lernen, die Israeliten müssten auch lernen, mit das Blut des Opfertieres umzugehen und es so zu sehen, wie wir heute Jesus Blut sehen. Deswegen ist das, was Voltaire sagte, sowas Grausames. Man möchte es eigentlich als Christ gar nicht aussprechen. Ich habe mich überlegt, ob ich das ausspreche. Aber das Wort Gottes spricht über solche Übertretungen, solche Gedanken und solche Sünden. Warum? Weil Gott spricht darüber, weil sie in uns sind als Menschen. Der Mensch ist so verkommen. Und deswegen muss Gott so klar über Verkommenheit reden. Sonst ist eine Korrektur nicht möglich. Und das sind hiermit die unangenehmsten Verse, die ich gelesen habe in der Bibel, ausgenommen vielleicht Römer, Anfang Römer, wo es um verdrehte Sexualität geht. Gott sagt zum Blut, ich habe es euch mein Blut gegeben als Sühnung für eure Sünde oder Übertretungen. Sühnung ist Gottes Gabe an alle Menschen. Der eine nimmt es, der andere nicht. Das macht den einen Menschen erlöst und der andere nicht. Es ist für uns alle da, sein Blut, da Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und erlöst werden. Das ist Gottes Wille. Der eine verachtet das Blut und der andere achtet auf das Blut und stellt sich ein. Das ist der Unterschied. Der Mensch verdammt sich selber, Gott verdammt keinen Mensch. Das Blut ist vergossen, das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi für alle Menschen. Es ist auch die einzige, und das ist so wichtig, das haben wir letzte Woche, keine Werke. Es ist die einzige Gabe zur Versöhnung. Es gibt nichts anderes. Wir können nichts tun. Und das geht hier nicht um menschliche Meinung, sondern diese Dinge sagt Gott. Das ist seine Ordnung. Und er sagt denn hier in diesem, ich bin der Herr, ich bin der Herr, euer Gott, und ich bin der Herr, euer Gott, der Heiliges. Er sagt diese Dinge und er setzt hier den Maßstab. Was der Mensch dazu meint, ist völlig egal. Was die Heiden gemeint und getan haben, hat sie zu Sünder gemacht. Das hat sie verunreinigt. Deswegen wollte Gott das nicht für sein Volk. Und das wird im Text klar. Nur Blut. Keine Werkgerechtigkeit. Lasst uns mal ganz kurz Jesaja Kapitel 64 aufschlagen. Ich habe unheimlich viel zu lesen und bin sehr schlecht im Lesen. Englisch ist ein bisschen besser als Deutsch, aber ich bin noch nie so derjenige, der fließend reden kann. Und ich mag euch nicht quälen. Jesaja 64, es kann sein, dass es bei euch Vers 19 ist vom Kapitel zuvor oder auch Vers 1 vom 64. Es fängt aber wie folgt an. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuerwasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen und dass man von alters her nicht vernommen hat, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, sein Gott außer dir, so ein Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihm harren. Du begegnest denen, die Gerechtigkeit übten und auf deinen Wegen deine Gedachten. Siehe, du zürnest, als wir von alters her gegen dich sündigten und abtrünnig wurden. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen. Und alle unsere Gerechtigkeit, alle unsere Werke, alles außerhalb von Jesus' Blut. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Dieser Satz hier, und alle unsere Gerechtigkeit, und darauf kommt es mir an, ist wie ein beflecktes Kleid, steht eigentlich in Urtext, und das ist hart. Und alle unsere Werke wie ein mit Blut beflecktes Tuch oder wörtlich wie ein von der Monatsregel beflecktes Kleid. Alle unsere Werke. Niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf, dass er sich an dich halte. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der Gewalt unsere Schuld. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deine Hände Werk. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der Sünde. Siehe doch an, dass wir alle dein Volk sind und so weiter. Hier begreift der Prophet, wie sehr verloren und getrennt der Mensch ist von Gott und wie alles Gute tun, nur wie ein schmutziges Lappen bedeckt mit Blut ist. Nichts. Also hier gibt es nur einen Weg zur Reinigung und das ist in und durch das Blut des Lammes. Ohne Blutvergießen ist keine Erlösung zu finden. Es war das Blut Jesu, das der Vorhang zerriss. Und nun können wir, steht da in Hebräer, mit Mut und in der Freiheit Christi zu unser Vater kommen. In Epheser steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Epheser 1, 7 bis 10, wenn ihr Zeit habt, nachher es zu lesen. Das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7. Und das wird deutlich dargestellt durch den ganzen Neuen Testament bis hin zu Offenbarung. Es ist nur durch das Blut des Lammes und nicht anders. Also eine radikale Aussage. Und eigentlich, Jesus sitzt, und zwar steht in Johannes, ich glaube es ist Kapitel 6 oder 8, bin mir nicht hundertprozentig sicher, und spricht über das Abendmahl und sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, warum sagt er das? Damit sie begreifen, dass es keinen anderen Weg gibt zur Erlösung hin, als durch das Blut des Lammes. Und die Jünger, da sind reife Christen in Anführungsstriche, über 70, sagen, wer kann diese Worte hören? Und haben ihm verlassen. Die haben gesagt, diese Worte sind zu hart, Jesus, wer kann die hören? Und sind abgedackelt. Und Jesus, das ist die Stelle, wo Jesus sich wendet zu seinen 12 Jüngern und sagt, wollt ihr mich auch verlassen? Und die sagen nicht, nein, das ist so einfach bei dir zu bleiben. Sie sagen lediglich, wo sollen wir denn hin? Das ist hart hier bei dir, aber wo sollen wir sonst hin? Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur dein Blut, das uns erlösen kann. Das ist Kapitel 17. Kapitel 18. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, und auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan. Diese Völker haben auch geopfert. Und was er hier sagt ist, nicht nach der Meinung, die Erkenntnisse der Philosophie der Ägypter oder Kanaaniter, sondern nach meiner Ordnung, weil ich euer Herr bin. Weise des Landes Kanaas, wohin ich euch führen will, ihr sollt auch nicht nach ihre Satzungen wandeln, euch die Maßstäbe und Richtlinien der Welt anpassen. Das ist das, was diese Verse für uns heute bedeuten. Wir denken nicht wie Menschen, die nicht gläubig sind, die sagen, es gibt keinen Gott, ich habe meine eigene Ordnung, sondern wir als Kinder Gottes leben nach seiner Ordnung. Sondern nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darin wandelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Wir machen einen Sprung. Vers 24. Ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen, denn mit all dem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will. Das Land wurde dadurch unrein. Und ich suchte seine Schuld an ihm heim, dass das Land seine Bewohner ausspie. Darum haltet meine Satzung und Rechte und tut keiner dieser Gräuel, das, was die Heiden tun. Weder der Einheimische noch der Fremdling unter euch. Denn alle solche Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren und haben das Land unrein gemacht. Sie haben sich selber verunreinigt und sie haben ihre Nachbarn verunreinigt und nicht nur ihre Nachbarn, sondern die Erde verunreinigt. Warum? Weil sie das Leben nicht achten, weil sie Gott nicht achten, weil sie ihre eigenen Prinzipien und Maßstäben haben. In Kapitel 18 wird ausführlich berichtet über alle Unreinheit. Wir haben bereits schon die Folgen der Unreinheit gesehen in Aussatz vor 3 Wochen, in Lepra. Hier wird ausführlich berichtet, in allen Kapiteln hier von 17 bis 20. Ich kann lediglich einen Ausschnitt mit euch zusammenlesen und ich habe, Kapitel 18 ist fast identisch. Das heißt hier, dass der Geist Gottes diese Dinge innerhalb von 3 Kapiteln 2-mal auf derselben Weise anspricht. Und wenn Gott etwas 2-mal sagt, muss es einen Grund haben, oder? Wir kennen das als Eltern. Einmal, 2-mal, 3-mal, bis wir die Nerven verlieren. Hören immer noch nicht. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage du den Israeliten, wer unter den Israeliten oder Fremdlingen in Israel eins seine Kinder den Moloch gibt, das ist ein Gott, Moloch, und die Kinder wurden Moloch geopfert. Nicht nur die Heiden, wenn es dann so wäre, bräuchte ja Gott sein Volk nicht sagen, macht es nicht. Sein Volk hatte sich angepasst und die Juden, und das ist archäologisch festzustellen, die Archäologen bestätigen das, dass die Juden, das jüdische Volk, ihre Kinder Moloch geopfert haben, lebendig ins Feuer. Glühende Arme dieses Götzen, die Kinder da hineingelegt. Jede Mutter sagt, Wahnsinn, Mann, gut, dass es heute nicht sowas gibt. Nein, sowas gibt es heute und ich hoffe, dass wir das begreifen. Und ich will mein Antlitz kehren gegen einen solchen Menschen und will ihn aus seinem Volk ausrotten, weil er den Moloch einst seine Kinder gegeben und mein Heiligtum unrein gemacht und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Und wenn das Volk des Landes bei den Menschen durch die Finger sehen würde, der einst seine Kinder den Moloch gegeben hat, dass es ihm nicht tötet. Also es gab Situationen, also diese Verneinung, ist das richtig auf Deutsch? Die logische Folgerung davon ist, dass sie lebendig diesem Gott gegeben wurden. Wer aber es hingibt und nicht dabei tötet, soll, so will doch ich mein Antlitz gegen diesen Menschen kehren und gegen sein Geschlecht und will ihn und alle, die wie er mit Moloch Abgötterei getrieben haben, aus ihrem Volk ausrotten. Wenn sich jemand zu den Geistesbeschwörern, macht unsere Gesellschaft das heute? Nein, es wird unterstützt mit Zuschüsse. Gott will das ausrotten. Wir, die Heiden, die Gottlosen, unterstützen das und geben Zuschüsse. Wenn sich jemand zu den Geistesbeschwörern und Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Guck mal, wie diese Dinge nebeneinander erwähnt werden. Zeichendeuterei, wie heißt das? Horoskop. Und all den ganzen Kram, Dreck und Mist. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Was er hier sagen will, ist, entzieht euch diesem ganzen Kram, diesem ganzen Dreck und Schmutz, das ist Heiligung. Mich persönlich, diese schmutzige Angewohnheit der Gottlosen entziehen, das ist Heiligung. Und haltet meine Satzung und tut sie, ich bin der Herr, der euch heiligt. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihm, weil er seinen Vater oder seine Mutter geflucht hat. Wenn jemand die Ehe bricht, mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Man, die Bibel lässt nichts aus, oder? Das, was für manchen von uns früher Sport war, Hobby, Party, das gilt zumindest bei mir früher als Party. Das war Teil der Fete. Und wer das nicht gemacht hat, war eigentlich dumm und zurückgeblieben, primitiv, unfrei. Wenn jemand mit seiner Schwiegertochter Umgang pflegt, die Zeitungen sind doch voll. Man muss schon weggucken. Du kannst die Zeitung heute nicht mehr aufmachen, ohne immer wiederkehrende Berichte von Menschen, die das tun. Sie gehen 3 Wochen zum Psychologen und dann ist die Sache gegessen und dann treiben sie es weiter. Wenn jemand mit seiner Schwiegertochter Umgang pflegt, so sollen sie beide des Todes sterben, denn sie haben einen schändlichen Frevel begangen, ihr Blut lastet auf ihnen. Wenn jemand bei einem Manne liegt, Gott liebt den Sünder und ich finde, das ist so wichtig, gerade in diesem Bereich für uns als Leib Christi, dass wir den Sünder lieben, dass wir ihn aufnehmen, dass wir ihm Gutes tun, dass wir auf rechte Weise mit ihm Gemeinschaft pflegen, niemals mit dem Finger zeigen, niemals verstoßen. Wenn wir als Christen nicht da sind für Menschen, die so getrieben werden, wer soll dann sich um sie kümmern? Aber wir müssen das, was Gott als Sünde nennt, müssen wir auch als Sünde stehen lassen. Er ist der Herr, er ist Maßstab. Wenn jemand bei einem Manne liegt, wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist. Aber wir haben doch innerhalb der Kirche Pastoren und Pastorinnen, die eingesegnet werden, obwohl das hier ihre Lebensweise ist. Wie fern sind wir als Leib Christi von Gottes Ordnung? Wir sind nicht besser als die Heiden. Und sollen beide des Todes sterben, Blutschuld lastet auf ihnen. Wenn jemand eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, der hat eine Schandtat getan. Man soll ihn mit Feuer verbrennen und die beiden Frauen auch, damit keine Schandtat unter euch sei. Wenn jemand bei einem Tier liegt, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten. Ja, wir denken, boah. Wisst ihr, ich habe das als kleiner Junge auf der Straße in den Anden gesehen, wie eine Frau es mit einem Tier getrieben hat. Das passiert auch bei uns. Nur es passiert immer hinter geschlossener Tür. Es ist nicht außergewöhnlich. Das, was hier steht, lebt und ist heute noch da. Und es war auch unter den Juden. Dann, wenn es nicht gewesen wäre, hätte Gott doch logischerweise es nie angesprochen. Gott sieht uns, er sieht das Elend und den Zustand und er spricht Dinge an, um uns wachzurütteln, uns zu reinigen, zu heilen, zu heiligen und wiederherzustellen. Das ist der einzige Grund. Das macht Gott keinen Spaß. Genauso wenig, wie es ein Vater Spaß macht, mit seinen Kindern über diese Dinge zu reden. Diese Sache mit Mensch und Tier. Ich habe ein bisschen intensiver darüber nachgedacht. Wenn Evolution stimmt, wenn diese Religion das Rechte glaubt, die Evolutionstheorie ist nicht einmal eine Theorie, es ist ein Glauben, es ist keine Wissenschaft. Dann ist es nicht beweisbar. Wenn ich dieselbe Wurzel habe als ein Tier, komme aus derselben Familie, Was hindert mich denn, mit dem Tier zu liegen? Wenn meine Vorväter ein Tier waren, habe ich dieselben Wurzeln. Also kann ich das doch machen. Das ist eine logische Folgerung. Das ist auch keine Übertreibung. Evolution ist eine niedrige, gottferne Form von Religion. Wenn eine Frau sich irgendein Tier naht, um mit ihm Umgang zu haben, so sollst du sie töten und das Tier auch. Des Todes sollen sie sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Wenn jemand seine Halbschwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seine Mutter Tochter und sie miteinander Umgang haben, so ist das Blut Schande. Sie sollen ausgerottet werden vor den Leuten ihres Volkes. Er hat mit seiner Schwester Umgang gehabt, sie sollen ihre Schuld tragen. Ich möchte zwei kurze Berichte aus Idea lesen. Und zwar einmal zum Thema Sex. Jeder vierte Jugendliche leidet unter schnellem Sex. Jeder vierte Jugendliche hat aufgrund einer falschen Einstellung zu Sexualität körperliche oder seelische Probleme. Diese Angaben machte der Vorsitzende des Evangelischen Fachverbandes für Sexualethik und Seelsorge vom Weißen Kreuz, Wolfgang Frehmann aus Neukirchen bei Siegen. Heute sei es selbstverständlich, Freundschaft mit Geschlechtsverkehr zu verknüpfen. Das entspreche aber nicht der Gebrauchseinweisung des Schöpfers, sagte der Mediziner bei der Jahrestagung der Württembergische Weißes Kreuz Arbeitsgemeinschaft in Plochingen bei Esslingen. Laut Frehmann sind die Grundsätze der Bibel, Sex allein in der Ehe zu praktizieren, gesünder und bekömmlicher als das von den Medien propagierte Sexualverhalten. Sie durchbrechen die Ordnung Gottes und werden krank und machen andere krank. Körperlich und psychisch. Untersuchungen wiesen dass 25% der Jugendlichen unter psychosomatischen Störungen leiden, weil sie sich im Blick auf den Sex am Zeitgeist orientieren. Sie setzen sich unter Leistungsdruck, bekämen Versagensängste oder Fürchtungen, als Spielzeug ausgenutzt zu werden. Jeder zweite Heranwachsende gebe an, dass ihn der Geschlechtsverkehr nicht befriedige. Vielfach komme es zu Depressionen. Bei den 15- bis 25-Jährigen sei Selbstmord zur häufigsten Todesursache geworden. Andere Studien besagen, dass 80% der Jugendlichen relativ häufig ihre Sexualpartner wechseln, obwohl sie langfristige Freundschaften wünschen. Laut Frehmann braucht echte Freundschaft viel Zeit zum Reifen. Deshalb solle man mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Hochzeit warten. Und ich dachte, er hört da auf. Und ich hätte ihm dann gesagt, weil die Bibel es sagt, nicht weil du es denkst. Aber es steht hier, wie es die Bibel empfehle. Das zu Sexualität in der Ordnung Gottes. Und wir wissen, dass der Mensch Schutz und Geborgenheit findet in der Familie. Und hier geht es in den Ganzen unsere Beziehung zu Gott als Vater, als Papa der Familie. Und wir sollen wegen dem Wert der Gemeinschaft mit ihm, es hat so einen hohen Wert, sollen wir seinen Weg gehen und die Gemeinschaft suchen durch das Blut. Seine Ordnung halten. Und das ist ein schmaler Weg, sein Blut. Nur sein Blut Kein anderes Blut. Wie wir gelesen haben in Jesaja 64, nicht Blut und irgendwas anderes. Alles andere sind dreckige Monatswindeln. Jetzt wieder zurück. Es geht hier um Gott Vater und es geht hier um eine Familie, das Familienleben. Gott mit seinen Kindern. Was aber und Kern, letzten Endes, der Kern des Ganzen ist auch die menschliche Familie. Das Bild, was Gott uns da gibt, die Ordnung Gottes in der Familie, Mann, Frau und Kinder, nach Epheser 5, okay? Guck mal, was die Grünen jetzt sagen. Ich bin überhaupt nicht politisch. Ich habe in meinem Leben nie einmal gewählt. Nicht einmal. Und ich bin erst 62. Von daher, ich meine es nicht politisch, ich sage nur, was die Grünen sagen. Und sie müssen dazu stehen. Okay. Die Jugendorganisation von Bündnis 90, die Grünen, das schimmert hier alles so wahnsinnig, ich kann kaum lesen. Die grüne Jugend fordert die Abschaffung der Ehe. Ja, da sind Leute, die wir wählen. Sie bestimmen die Gesetze und wir machen uns vor, wenn wir meinen, wir könnten das einfach so verhindern. Das wird kommen. Die Familie ist bald weg, weil der Familie Kern der Gemeinschaft ist. Das ist das, was uns stark macht, unsere Familie. Ist einmal die Familie weg, dann ist der Mensch alleine. Wer kümmert sich dann um Menschen? Wir kümmern uns, wir beschäftigen uns mehr und investieren mehr Geld in Menschenfressern. Der Menschenfresser von Rottenburg, der bekommt mehr Publicity, der kostet uns mehr Geld, der beschäftigt unser Richter, während Kinder verkommen und umgebracht werden und keiner schaut hin. Das ist ein Chaos. Die Jugendorganisation vom Bündnis 90, die Grünen Jugend, fordert die Abschaffung der Ehe. Diese Lebensform sei überholt. Also ich hätte es nie gedacht. Hätte ich das hier nicht gelesen, hätte ich gedacht, der spinnt, das stimmt nicht, das haben die nie gedacht oder gesagt. Diese Lebensform sei überholt, heißt es in einer in Berlin veröffentlichten Mitteilung unter der Überschrift Monogamie ist keine Lösung. Die Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind, werde den Bedürfnissen vieler Menschen nicht gerecht. Sie wünschten sich stattdessen Beziehungen auf zwei Zeit. So, die meinen damit 14 Tage bis 2 Monate. Beziehungen mit mehr als eine Person, sie wünschen sich Beziehungen mit mehr als eine Person, das, was wir hier lesen, Freundschaften mit Sex. Die Liste derer, die durch die Verärgerung der gesellschaftlichen Leitbildes auf zweite Ehe und Kleinfamilie in ihre Entfaltung massiv behindert wurden, sei lang. So wurden Frauen, Homosexuelle und andere benachteiligt und so weiter. Das sind die Führer unseres Landes. Und wisst ihr, warum die Grünen Stellung genommen haben? Weil Angie gesagt hat, Familie ist wichtig. Ihr habt das alle gehört, sicherlich, wenn ihr Nachrichten hört und seht. Angie hat gesagt, Familie, das ist wichtig, Familie. Und sie stellt das mit viele andere oder viele gläubige Politiker in der CDU in den Mittelpunkt. Angie weiß, worum es geht. Sie hat Prinzipien und Maßstäbe. Und ich freue mich darüber. Ich wünsche mir, es gäbe mehr Frauen wie sie in der Politik. Das ist also der Zustand des Volkes Israels im Alten Testament. Und das ist der Zustand unser Volkes heute. Es ist nicht anders, es ist nicht schlimmer. Wir sagen immer, es war immer so. Es war immer so. Brudermord, das war ganz am Anfang. Zweite Generation. Und es ging auch weiter. Und es wurde schlimmer. Und wir haben ja schon gelesen, ne, bei unseren Vorvätern, Abraham, Jakob und alle anderen, wie sie heißen, auch in Davids Familie. Was war das? Geschlechtsverkehr innerhalb der Familie mit Gewalt und Abtreibung und alles andere. Aus diesem Grund, weil der Einfluss aus der Welt so verheerend ist und so gefährlich für uns, will Gott, und das ist das, was er uns sagt, das habe ich noch nicht gelesen, und zwar in Kapitel 19, Vers 2 steht: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit dem ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Macht einen Sprung jetzt zu Verse zurück. Verse 2, 4 und 5 in Kapitel 18. Nee, gar nicht. Gar nicht. Macht keinen Sprung nach hinten. Macht einen Sprung nach vorne. Kapitel 20 haben wir gerade gelesen, Vers 7. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Heilig also, was ist heilig? Heilig ist was Schönes. Heilig heißt, sich diesen Dingen entziehen, entfernen und sich Gott hingeben, nur für das Gute da sein, nur für dem, was rein ist, nur für dem, was Hoffnung und Heil der Gesellschaft, das hat ja auch ein evangelistisches Ziel, bringen kann. Das ist die Hoffnung für diese Welt, dass wir so leben, wie Christus gelebt hat. Dass unser Denken, Reden und Handeln sich so abhebt von dem, was in der Welt passiert, das ist deutlich. Und dazu haben wir doch Angst immer, oder? Stellung zu nehmen bei solchen Dingen. Ja, das machen alle, das ist nicht so schlimm. Dass es schlimm ist, denke ich, wissen wir alle. Ich möchte mit euch ein paar Verse, die Jeremia geschrieben hat, und zwar in den Klageliedern. Klageliedern 3. Er war sich bewusst, diese Not, der Prophet, und schreibt in Kapitel 3, Vers 17, meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Ich habe die Orientierung verloren. Und uns geht es oft so in dieser Welt. Wir wissen gar nicht mehr, was gut und böse ist. Meine Seele ist aus dem Frieden getrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf dem Herrn sind dahin. So schlimm ist die Situation. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt es mir. Dies nehme ich zum Herzen, darauf hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist das, was wir nicht, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Wenn ich das sehe in meinem Leben und wenn ich das sehe in der Gesellschaft, wenn ich darüber nachdenke, wo ich hergekommen bin und wie mein Leben war, dann ist die Güte des Herrn für mich so groß. Es ist unfassbar groß. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu.
Und deine Treue ist groß. Obwohl der Volk oder das Volk so war, wie sie war, hat Gott sie nicht losgelassen. Bereits im Alten Testament nicht. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihm hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihm harrt, und den Menschen, der nach ihm fragt. Das dürfte nicht so anstrengend sein, oder? Einfach auf Gott warten und nach Gott fragen. Er erwartet keine Vollkommenheit. Er sucht nicht heilige Menschen, denn es gibt keine. Er sucht nur Menschen, die auf ihm hoffen und warten und nach ihm fragen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Und so grausam diese Dinge erklingen oder erscheinen, meine ich, dass es manch einer heute Morgen so geht, dass er denkt, da komme ich her, da hänge ich drin, oder bei mir ist es nicht viel besser. Gott ist da, um zu helfen. Es gibt Hoffnung für dich, wenn du gefangen bist in solchen Dingen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seine Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe da dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstoßt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Jesus, wir leben und kommen. Wir leben nicht nur nicht, sondern wir kommen aus einer Welt. Eine Welt, die keine Ordnung kennt. Eine Welt, die sich ständig eine neue Ordnung macht, die Ordnung verändert und die Ordnung Gottes verachtet. Und damit auch das Blut des Lammes. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes nach deiner Ordnung suchen, danach fragen und auf dich warten. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir lernen, deine Ordnung so zu lieben und zu schätzen. Denn es bewahrt uns vor der Sünde. Und wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, dass wir uns tatsächlich heiligen, indem, dass wir uns dir ganz hingeben, ganze Sache mit dir machen und uns nicht anstecken lassen von unreinigen Maßstäben, Gedanken, Worten und Taten dieser Welt. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir in dieser Welt bleiben, dass wir in dieser Welt leben, dass wir mit unseren Nachbarn leben, zusammenleben und ein Zeugnis sind, wie schön das ist, ein reines Leben zu führen, wie segensreich es ist, ein reines Leben zu führen, wie sehr Spaß es macht, wie viel Freude, wie viel Freiheit verborgen in deiner Ordnung. Wir danken dir, dass deine Ordnung zu Freiheit führt und Weite. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir für dein Wort.